ist der 5. Juni 2008. Das ist der 63. Digitag vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Roger Zeri.
Ich bin Matthias Schüssler.
Und nachdem wir letzte Woche keinen Gast hatten, haben wir heute gerade zwei. Bei uns sind Joachim Leser und Jens Steiner, beide vom Zürcher Verlag Kein und Aber. Hallo miteinander. Könnt ihr vielleicht ganz kurz erzählen, was ihr dort genau macht? Fangen wir doch an mit dem Joachim.
Ja, hallo. Mein Name ist Joachim Leser. Ich bin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Kein und Aber zuständig und betreue auch den Bereich Internet-Download-Portale und so weiter.
Okay.
Ich bin im Lektorat. Wir sind ja ein Buch- und ein Hörbuchverlag. Das heisst, ich mache Bücher, das Lektorat für Bücher und auch das Lektorat für Hörbücher. Und wie das genau aussieht, das können wir vielleicht nachher noch darüber
reden. Da tun wir sicher nachher noch drüber reden. Wir reden heute nicht über Bücher, sondern vor allem über Hörbücher auch. Merci soweit. Matthias, hat sich jemand gemeldet wegen der letzten Sendung?
Es hat eine Meldung von Patrick Eigensatz. Er schreibt: Ich muss euch ein Riesenlob machen. Der Digitalk ist super. Das Thema Spam war besonders interessant. Aha. Also zu unserem
vorletzten Sendung
in dem Fall. Keine spezielle Reaktionen gegeben bis jetzt.
Ja.
Er schlägt uns auch ein Thema vor. Könnt ihr mal etwas über Delphi bringen? Das Thema Delphi, also Programmiersprache, ich habe selber phasenweise ein bisschen mit der programmiert, könnte etwas dazu sagen. Allerdings für einen Digitag tunkt es mich ein bisschen speziell. Es würde wahrscheinlich eine Nerd-Sendung machen oder daraus werden.
Ja.
Was wir aber mal könnten machen, wäre eine Sendung zur Softwareentwicklung. Also allgemein, wem geht man vor? Wie muss man schauen, auf was muss man schauen, dass so ein Projekt zum Erfolg wird? Wo sind die grössten Hürden gefahren? Also, da müssen wir auch einen Gesprächspartner
haben. Das wäre sicher interessant.
Und wenn jemand gerade etwas wüsste, wo jemand vorschlagen könnte, dann gern. Es müsste allerdings so nicht ein allzu abgehobenes Projekt sein, sondern etwas, wo man auch als Normalsterblicher versteht, um was es geht. Vielleicht am besten wäre natürlich, wenn eine Software dabei rauskommt, die man als Endanwender könnte brauchen, selber, wo sie hören, dann könnten testen. Also, da wären wir offen für Tipps auf leben@tagesanzeiger.ch.
Ja, für alle Shareware-Entwickler, die jetzt zulassen, das ist eure Chance, genau. Für euch zu promoten. Dann würde ich sagen, machen wir doch weiter mit den aktuellen Meldungen.
Genau. Als erstes würde ich da gerne über Firefox reden. Die neue Version von dem Browser steht in den Startlöchern. Firefox 3 soll in der 2. oder 3. Juniwoche kommen. Diese Version bringt dann, wenn man den Versprechungen von der Mozilla Foundation darf glauben, massiv mehr Tempo. Es gibt intelligente Adressziele, die beim Tippen eben nicht nur Seiten vorschlägt, die man schon besucht hat, sondern auch die
Lesezeichensammlung
berücksichtigt. Mhm. Mehr Sicherheit dank einem Malware-Filter. Und Firefox passt sich besser am Look vom Betriebssystem an. Umfrage, ein Blick in die Runde. Wer ist Firefox-Anwender?
Ich bin Firefox-Anwender, ja.
Ja, nur Firefox.
Nur Firefox.
Kein Internet Explorer.
Also ich bin, es ist mein Ausweichbrowser.
Ja, du bist aber Safari.
Ich bin Safarianer. Daheim, ja.
Genau. Außerdem will Firefox 3.0 ins Guinness-Buch von der Weltrekord. Um das zu schaffen, sollen möglichst viele Leute den Browser während der ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung abladen. Das ist dann der sogenannte Download Day. Kurz die Idee, nein, die Abkürzung verbindet sich eigentlich, weil sie ein bisschen zu militärisch ist. Man kann sich auf spreadfirefox.com/de/worldrecord registrieren und versprechen, jawohl, ich lade die neue Version am allerersten Tag ab, wenn sie da ist. 750'000 Leute haben das versprochen, rund 5'000 Leute aus der Schweiz. Was haltet ihr denn von so einer Aktion? Ist das jetzt einfach Marketing-Gag?
Also im ersten Moment habe ich gedacht, das ist ein guter Marketing-Gag, bis ich dann gemerkt habe, dass sie noch nicht mal wissen, wann das Datum ist. Und insofern ist es eigentlich total schlechtes Marketing, weil wenn in so einer Aktion starte, muss ich den Leuten sagen, wenn das dann auch wenn das passiert will. Irgendwie, also. Genau. Dass man sich jetzt muss registrieren muss, um dann dort dürfen, an ihrem Rekord teilhaben.
Ja, man darf, glaube ich, trotzdem. Sie wollen wahrscheinlich einfach ein bisschen das schon mal anheizen, nehme ich jetzt mal an, mit dieser
Registrierung. Es ist auch andererseits so, dass man, wenn man es nicht weiss, wenn das dann wirklich wird stattfinden, dass man dann immer muss dranbleiben muss und immer wieder schauen und so. Ich weiß nicht, ob sie sich das erhoffen.
Ja, also ich weiß nicht, ob es ist nicht das neue iPhone oder so, wo die Leute wirklich drauf warten, aber
Also man kann sein Mail hinterlegen und ich nehme an, dann kommt man 2-3 Tage oder so vorher ein E-Mail über und kann sich dann darauf vorbereiten, dass man
muss. Ja, wie auch immer, es ist eine witzige Aktion und ich habe mal irgendwie die Beta von dem 3 runtergeladen und ich glaube, das könnte noch gut werden.
Mhm. Also eben, das wäre dann die nächste Frage, gibt es überhaupt noch etwas weiterzuentwickeln an so einem Browser oder ist nicht der Browser gut, wenn er ist? Gibt es irgendetwas, das ihr vermisst? Eben, euch fällt nichts ein. Ist auch noch schwierig.
Also RSS-Feeds sind in allen Browsern noch nicht optimal integriert, finde ich.
Ja, das...
Da könnte man so User-Interface-mässig sicher noch etwas machen.
Ein neues Feature ist das mit diesen Lesezeichen. Braucht es das überhaupt noch im Browser rein, oder braucht man heute nicht viel mehr
Steps dazu? So.
Also Delicious, Mr. Wong oder Google?
Ich brauche die alle nicht, ich kann alles noch im Browser, aber vielleicht bin ich altmodisch, weiß nicht.
Also. Ich brauche Google-Lesezeichen, aber vor allem darum, weil ich so ungefähr 6 verschiedene Computer immer mal wieder arbeite. Und dann ist das natürlich gut.
Meine synchronisiert sich.
Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich habe zum Teil verschiedene Browser und dann wird es schwierig mit Synchronisieren. Mm. Dann ist so etwas natürlich sehr gut. Mir fällt auch nicht wahnsinnig viel ein, wo man müsste verbessern. Gerade bei Firefox, wo man ja alles, was einem irgendwie fehlt, kann über die Erweiterungen nachrüsten. Was vielleicht noch schön wäre, wäre eine gute Archivierungsfunktion. Ich tue noch häufig Webseiten speichern, dass ich die noch habe, falls ich die sollte brauchen und sie dann irgendwann mal nicht mehr im Netz sind. Das könnte noch so ein bisschen komfortabler werden, denkt es mich.
Ich bin jetzt auf eine Seite gestoßen, die nennt sich seitwart.de. Die finde ich nicht schlecht, und zwar kann man da praktisch Internetseiten beurteilen lassen, also die eigene Seite. Aber auch fremde Seiten, das ist zum Teil für mich wichtig, wenn wir irgendwie überlegen, eine Werbung irgendwo zu schalten, dann kann ich dort nachschauen, ja, wie ist denn der überhaupt im Netz verlinkt und wie viele Besucher hat der und sowas.
Genau.
Und wenn sowas natürlich auch im Browser integrierbar wäre, das ist zum Teil über so ein Alexa-Tool oder bei Google oder sowas ist es integrierbar, aber wenn ich da natürlich gleich sehe, aha, der ist jetzt so und so oft bei Mr. Wong abgelegt und so weiter, dann habe ich ein ganz gutes Handwerkszeug eigentlich, um Seiten zu beurteilen.
Also, dass du gerade weißt sofort, ist das jetzt irgendeine No-Name-Seite oder hat die wirklich Gewicht?
Genau.
Das und du möchtest, dass der Browser dir so eine Info auch gibt, oder wie?
Ja, ich muss jetzt halt immer auf diese Seite gehen und die Seite eingeben. Das ist dann auch immer ein Prozess, bis die ganzen Daten aufgerufen sind. Wenn das natürlich möglich wäre, das sofort auf dem Browser zu haben, dann wäre das ein Vorteil.
Also etwas Ähnliches gibt es ja vom McAfee, der Site-Advisor, wo einfach dann sagt, ist das eine gefährliche Seite oder ist es eine sichere Seite? Und so eine Information einfach noch ein bisschen ausführlicher. Das leuchtet absolut ein,
ja. Wie sind die verlinkt, wie viele Backlinks hat
man? Genau. Einen guten Input. Gehen wir doch zum nächsten Thema. Windows XP stirbt einen langsamen Tod. Eigentlich hätte ich am 30. Juni Schluss sein. Ab dem Datum hat Microsoft keine XP-Lizenzen anbieten. Jetzt gibt es eine Gnadenfrist bis ins Jahr 2010. Und zwar liegt das an Computerhersteller wie Dell, HP oder Lenovo. Die haben argumentiert, es gäbe einen rasant wachsenden Markt von billigen, kleinen und leistungsschwachen Rechnern auf denen, wo dann eben nur XP läuft. Und die Hersteller haben dann Microsoft darauf hingewiesen, dass man ja sonst auch könnte Linux auf die Rechner drauf tun. Offensichtlich ist das jetzt ein Erfolg von Rechnern wie iPC von Asus. Auf denen läuft eben auch das Home Basic von Vista nicht. Roger, hat da Microsoft einmal mehr einen Trend verschlafen, nämlich den Trend zu diesen kleinen, leistungsschwachen Rechnern?
Ich glaube, das hat alle ein bisschen überrascht, wie erfolgreich die sind. Es geht sogar noch weiter. Ich habe diese Woche gelesen, der Herr Palmer hat gesagt, wir können jetzt Vista kaufen und dann gratis auf XP downgraden. Mhm. Also offenbar ist einfach das Vista dermaßen unbeliebt, dass sie das gezwungen sind, ihr XP weiterzuziehen. Das ist nicht nur, also oft sind wirklich auch die Endkunden, die das wollen, nicht einfach nur die Hersteller.
Genau, es gibt ja zum Beispiel das US-Magazin InfoWorld hat eine Safe XP-Petition gestartet. Die wollte eben da genau das erreichen. XP soll länger verfügbar sein. Bis jetzt haben rund 200'000 Vista-Verrechter dort unterschrieben. Aber trotzdem, also irgendwie, dass jetzt das Microsoft tut ja jetzt die XP-Lizenz auch ganz stark einschränken. Also man darf die nur auf Rechner installieren, die nicht mehr als 1 GB Speicher haben. Die dürfen nicht mehr als 80 GB Festplatte haben, nicht schneller als 1 GHz taktet sein und nicht einen grösseren Bildschirm als 10,2 Zoll haben. Also das klingt ein bisschen unsinnig, oder?
Da ziemlich, ja.
Hat Microsoft offenbar kein Vertrauen in das Vista.
Mhm. Ich meine, was, 2010, wann soll das Windows 7 kommen?
Ja, gut, das kommt
doch nicht. Ich meine, dann könnte es gerade nahtlos dann über. Es ist, überraschend ist eigentlich, oder ironisch ist eigentlich, dass wo das XP rausgekommen ist, alle eigentlich auch gefunden haben, voll grusig. Ja. Das bunte Zeug und diese blauen genau. Menüs wollen wir nicht. Wir wollen lieber diese graue Wüste von Windows 2000 behalten. Und jetzt erinnert es mich ein bisschen an das eigentlich.
Ja.
Also sehr wahrscheinlich, wenn sie dann das Vista einstellen, gibt es dann auch die gleichen.
Ich glaube, das gibt es jedes Mal wieder, weil die Leute sich einfach nicht gerne umgewöhnen. Nur, also eben, ich finde, dass jetzt Microsoft zum einen so wenig Vertrauen hat in das Vista und zum anderen jetzt so der Zeitplan mit XP muss am 30. Juni vom Tisch so stur durchpaukt, das ist also irgendwo ein bisschen störend. Und die Frage, die man sich da müsste ja oder könnte stellen, ist, wie sehr will man sich in die Abhängigkeit von einem Unternehmen begeben, wo so wenig Flexibilität am Tag hat.
Ja, ich meine, die Frage gibt es schon länger, nicht erst seit
jetzt. Ja, aber eben, also ich würde, bevor ich eine Safe-XP-Kampagne unterschreibe, Petition, würde ich mir dann doch überlegen, ob ich jetzt auf Mac oder Linux umsteige. Das wäre dann die nachhaltigere Lösung.
Haben die schon XP?
Vista.
Quatsch. Haben die schon Vista?
Nein.
Wir sind beide noch auf XP. Mhm. Ja,
voilà. Und kein Umstiegsgelüst.
Nach diesen Informationen nicht
mehr. Endgültig nicht mehr.
Okay. Gut. Gehen wir doch zum nächsten Thema. Jugendliche beziehen bewegte Bilder immer weniger aus dem Fernsehkasten und immer mehr aus dem Internet. Das zeigt eine Umfrage unter deutschen Jugendlichen. Die finden die Sendungen im Fernsehen zwar soweit in Ordnung, wollen sich aber nicht einem starren Programmablauf unterwerfen. 62% der Befragten im Alter von 16 bis 24 Jahren reklamieren über feste Sendezeiten. Die leben halt schon in einer On-Demand-Welt, sind sich gewöhnt, dass die Themen, die Beiträge dann kommen, wenn sie Lust haben, die zu schauen. Ist das der Trend von der Zeit On-Demand? Immer mehr bestimmt man selber, wenn man was schaut?
Ja, ich denke, wenn es die Möglichkeit gibt, natürlich. Also warum soll ich mich an Zeiten halten, wenn ich auch die Möglichkeit habe, das anzugucken, wenn ich das will?
Mhm.
Und ich glaube, das Fernsehen ist wirklich ein Medium, das den Höhepunkt sozusagen überschritten hat.
Mhm. Aber könnt ihr diesen festen Sendezeiten gar nichts abgewöhnen? Also es gibt ja dann auch so einen Gemeinschaftscharakter. Man kann gemeinschaftlich irgendetwas schauen. Ich nenne mal ein völlig willkürliches Beispiel, zum Beispiel ein Fußballmatch. Ist das nichts, was ihr dann würdet vermissen, so das
Doch, Erlebnis? Doch, es gibt den Tatort natürlich am Sonntag um 20.15 Uhr ist in Deutschland eine Institution. Und
genau.
Ich hatte jetzt ein halbes Jahr lang keinen Fernseher, dann habe ich mir bei eBay 12 Tatort auf DVD gekauft und die am Sonntag um 20.15 Uhr geguckt.
Also cool. Aber ja. Dass dann am nächsten Tag kannst du mit deinen Kollegen über den Tatort, der am letzten Abend gelaufen ist, reden, das geht dann ja trotzdem nicht.
Das ist dann schwierig, ja.
Gut, es gibt, ich glaube aber, für das gibt es auch einen Ersatz. Also, ich glaube, halt all die YouTube-Filme, die dann plötzlich jeder gesehen hat oder jeder muss gesehen haben, die ersetzen das, dunkt es mich, das Gemeinschaftsgefühl. Oder?
Ja, gut, aber ich rede dann also doch lieber über einen Tatort, wieder über einen YouTube-Clip.
Ja, ich rede eigentlich über beides nicht, aber also ich bin zum Beispiel jemand, der sehr gerne Serien schaut, aber lieber halt wirklich ein paar Folgen am Stück. Ich hasse es, weil ich muss eine Woche warten auf die nächste Folge.
Du bist einfach ungeduldig.
Ja, also da bin ich voll für On Demand.
Genau. Ein Studio von der Uni Leipzig, das Ende Mai rausgekommen ist, zeigt noch ähnliche Resultate. Auch der CD-Spieler oder die Stereoanlage werden überflüssig. Das heisst, es bewegt sich so alles auf den PC hin als zentrales Multimedia- und Unterhaltungszentrum. Jugendliche wollen auch nicht mehr CD am Stück hören, die wollen eine Playlist machen, wo sie dann genau die Stück hören, die jetzt gerade ihnen gefallen. Also purer Individualismus. Erstaunt euch das angesichts des Umstands, dass ja die meisten Computer hundslausige Lautsprecher haben?
Man kann es ja relativ einfach mit der Stereolog verbinden. Da gibt es diverse Lösungen dafür. Also ich finde jetzt auch mit diesen Büchsen vom Laptop ist es nicht so ein Genuss.
Ja, ich finde die Stereolog für sich hat dann doch etwas Gutes, weil man kann den Computer runterfahren und tut nicht surfen nebenbei oder sonst irgendetwas noch machen, sondern man hört nur Musik. Und der Entspannung, finde ich, ist dann das also durchaus dienlich. Man kann dann mal wirklich einfach nur Musik hören und nichts anderes machen. Aber vielleicht ist die jüngste...
Machst du das amigs noch?
Das mache ich schon.
So richtig noch? Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal nur Musik gehört habe, nichts anderes dazu gemacht.
Ist das auch so?
Das war sogar vor Jahrzehnten schon gesehen.
Ja. Nein, also ich schätze, das hat zwischendurch gerade so zum so wieder ein bisschen zu dieser ständigen Informationsschwemme rauszukommen und ja.
Okay.
Das Offline-Dasein zu geniessen. Na gut. Gehen wir zum nächsten Thema. Der Internetfernsehdienst Zattoo verbessert die Qualität. Man kann 21 Sender in höherer Auflösung anschauen. Die gibt es in HiQ. Das Kürzel heisst im Grunde noch gar nichts. Das heisst High Quality. Aber konkret heisst, dass es eine Auflösung von rund 600 auf 500 Pixel dann hat das Bild, was noch nicht ganz die Auflösung vom
was
normalen
so ungefähr dem Standard-Fernsehbild entspricht.
Es hat noch ein bisschen mehr Standard-Fernsehbild.
Sogar, ja. Also, dann ist das aber nicht wirklich HiQ.
Mich dünkt das ein bisschen verschleiernd. Ach. Allerdings haben nur Swisscom-Kunden im Moment die bessere Qualität, könnt ihr anschauen, wenn man auf dem VDSL-Netz ist. Roger, Zattoo und Swisscom, die da kooperieren, auf den ersten Blick ist das ein bisschen seltsam, weil ja, das ja eigentlich sind das Konkurrenten, beide bieten digitales Fernsehen an.
Ich habe mich gefragt, wer jetzt da eigentlich von wem profitiert. Ob, ich habe eigentlich fast das Gefühl, Swisscom schmückt sich ein bisschen mit dem coolen Image von Zattoo. Für Zattoo ist es sehr wahrscheinlich ein Proof of Concept, um zu beweisen, dass sie können höhere Qualität bieten können. Aber, also ja, geht jetzt sonst eigentlich ein bisschen an mir vorbei. Ich finde, Zattoo ist lässig, ist lustig, bin auch registriert und so, aber ich muss sagen, brauche es so selten bis gar nicht, weil zu Hause habe ich einen Fernseher und unterwegs komme ich ohne aus.
Mir geht das ähnlich, aber wenn wir jetzt uns zurück erinnern an die Jugendlichen, die alles am Computer machen, ist das auf die Generation gemünzt und wird dann für die
ja,
aber dann so langsam...
Ja, sie ja live schauen und sie wollen ja nicht live schauen.
Genau.
Also das widerspricht sich eigentlich.
Also die Frage, für was braucht es Zattoo eigentlich?
Tour de France, EM, wenn ich am Arbeiten bin und nebenher irgendwie wissen will, was abgeht, dann Zattoo im Hintergrund laufen lassen.
Genau, im Büro, wo du kein Fernseher hast. Also einfach schlicht als Lückenbüßer.
Genau.
Ja, dann sind wir in der glücklichen Position. Dass ihr das dürft im Büro, also auf den meisten Bürocomputern geht das natürlich gar nicht, oder?
Ja.
Bei grösseren Firmen.
Ja, ich nehme an, der Chef hört das nicht bis so weit.
Zattoo, wenn die das auch so sehen, dass sie also so Lückenbüßer sind, um das zu ändern, müssten die exklusiven Content anbieten, was es nur bei ihnen gibt. Mhm. Und sie haben da, also sie produzieren jetzt, oder Ringe produziert auf Z2 ein EM-Magazin, wo man den schauen kann.
Wie originell.
Mal absehen, wie originell oder nicht originell das ist. Könnte Z2 zu einer interessanten Alternative werden, wenn es dort exklusive Kanäle gibt, die man nur dort sieht und einfach auch so reinzappen kann, wenn man gerade Lust hat?
Nein.
Nein.
Also ich glaube einfach, also es ist wirklich, ich glaube, das Z2 ist wirklich ist eine nette Angelegenheit, aber das ist immer als Ergänzung zum Fernsehen, wo man eh hat. Ich glaube nicht, dass irgendetwas im Fernsehen jetzt auf den Müll bringt, weil er Z2 auf dem Computer hat oder so.
Ja.
Und die einzigen Leute, wo ich weiss, sie wären total interessiert an Z2 und sie würden es total brauchen, sind Leute im Ausland und die können es ja nicht brauchen. Weil du musst ja in der Schweiz wohnen oder eine Schweizer IP-Adresse haben, damit du überhaupt schauen kannst.
Also, trotz allem, wir sind nicht begeistert.
Ich habe grosse Sympathie, aber trotzdem ist es nicht etwas, was ich jetzt brauche. Es oder würde vermissen, wenn es morgen folgt. Ja gut, dann wäre es das für die News.
Genau.
Merci soweit. Ja, im Hauptteil des heutigen Digitalk reden wir also über Hörbücher, weil neben Podcasts und Musik ist das sicher auch etwas, wo viele Leute auf dem iPod haben. Meine erste Frage an unsere Gäste, wo und wann hören ihr Hörbücher?
Ja, es ist ja also von vielen Leuten die Idealvorstellung, Hörbücher bei einer anderen Tätigkeit zu hören, irgendwie beim Glätten oder sogar beim Autofahren. Ich versuche das, ich schaffe es aber nicht. Also ich schaffe nicht, irgendetwas anderes dabei zu machen.
Ja, das ist eine grosse Illusion, die viele Leute haben. Ja,
also es funktioniert bei mir nicht und darum tue ich, so wie der Matthias beim Musiklosen, mache ich nichts dabei. Ja.
Also beim Hörbuch hören mache ich auch nichts, weil es geht einfach nicht anders. Ich kann mich nicht konzentrieren sonst. Und es ist halt nicht wie, es ist eben nicht wie Radio oder irgendetwas, was man sonst im Hintergrund kann laufen, weil sonst hat man einfach nichts davon. Ja. Wie oft schlafen die rein bei Hörbüchern? Das ist nämlich mein zweites Problem. Dass ich mich dann so entspanne, dass ich weg bin und am Schluss weiss ich nicht, was ich gehört habe.
Ja, das ist natürlich das Problem beim Hörbuch und das ist mir auch schon passiert. Dass es so leicht ist, man muss sich gleichzeitig auch sehr konzentrieren und wenn man abgehängt ist, dann bleibt man abgehängt und dann...
Gibt es nichts als Zurückspuren.
Ja.
Jetzt Kein und Aber, wie gesagt, ihr seid einer von diesen Verlagen in der Schweiz, von denen, dass man weiss, dass die machen beides, also gedruckte Bücher und Hörbücher, wie lange machen die das schon?
Also wir sagen nicht Hörbücher, wir sagen Records.
Records. Records?
Ja.
Obwohl es
Kein und Aber Bücher und Records heißt es.
Aha, okay.
Hörbücher ist doch so ein, das klingt danach, man spricht einfach ein Buch und dann ist es ein Hörbuch. Ja. Wir haben schon die Philosophie, dass Hörbücher oder Records ein bisschen mehr sein müssen, wie jetzt einfach ein gesprochenes Buch.
Und was wäre dann das mehr?
Ja, es muss, da muss man einfach mal reinhören. Also Hörbücher, Records soll interpretiert sein. Also es soll schon...
Also es geht um wahrscheinlich richtig Hörspiel, oder?
Ja gut, Hörspiel ist ja in der Regel mit mehreren Personen, aber wir haben es ja öfters auch, dass wir jetzt eine Lesung haben von einer Person. Aber wenn man zum Beispiel mal in Harry Rowold Puder Bär reinhört, der einfach das beherrscht, jede Stimme wirklich eine eigene Stimme zu geben, dann weiß man, was eigentlich... eine normale Lesung von einem guten Hörbuch, sage ich jetzt mal, unterscheiden muss.
Ja.
Also es soll einfach noch einen eigenen Charakter haben, wo noch etwas anders ist als das Buch. Dass das Hörbuch eben, wie gesagt, interpretiert ist und dass es eben auch nicht einfach nur ein simples Vorlesen ist, das Buch als Ton sozusagen, sondern dass es irgendwie etwas noch Zusätzliches entsteht dabei.
Ja. Also das macht sicher, das unterscheidet sicher das Gutes von einem mittelmäßigen Hörbuch,
denke würde ich auch sagen.
Das ist so. Trotzdem noch meine Frage, wie lange machen die schon Records?
Records. Der Verlag hat angefangen mit Records. Das war vor 10 Jahren ungefähr. Die ersten zwei, das war einmal Gerhard Polt, Standort Deutschland. Und eben das, was ich schon erwähnt habe, Pude Bär, ein Kinderhörbuch mit Harry Rowohlt als Sprecher.
Ja.
Und die waren gleich recht erfolgreich. Also Pude Bär hat sich inzwischen 600.000 Mal verkauft. Und Gerhard Polt auch, also jetzt nicht so oft, aber auch recht gut. Und Bücher sind dann erst später eigentlich dazugekommen. Also ziemlich schnell, aber angefangen haben wir mit Hörbüchern.
Ah, interessant. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht gewusst, aber ist spannend. Wenn ihr jetzt ein Buchprojekt, ein neues habt mit einem bekannten oder auch unbekannten Autor, wie früh entscheidet ihr, ob jetzt das ein gedrucktes Buch oder ein Hörbuch oder beides wird?
Also, dass wir nur ein Hörbuch machen, das kommt eigentlich nicht vor. Wenn, dann machen wir aus einem Buch später dann noch ein Hörbuch. Mhm. Und das ist bei uns jetzt im Gegensatz zu anderen, die das von Anfang an irgendwie einplanen und häufig sogar das gleichzeitig erscheinen lassen, sind wir da etwas gelassener und sind auch nicht so auf die Novität, auf die Neuheit von dem angewiesen, sondern wir arbeiten mehr mit Ideen, mit Nischen und so. Ja, von dem her ist das bei uns so immer noch ein relativ starker Gefühlssache. Mhm.
Können wir da pauschal einfach sagen, wenn es ein Erfolg ist als Druckbuch, dann kommt es auch als Hörbuch? Und sonst eher nicht?
Nein, es gibt wirklich erfolgreiche Bücher, die sich nicht für ein Hörbuch eignen. Also wo einfach der Text sich spart gegen das Vorlesen. Das gibt es.
Ja. Kannst du das Beispiel sagen?
Also bei uns, das Beispiel ist jetzt, wir haben ein Hörbuch gemacht von Richard Yates. Richard Yates ist ein amerikanischer mittlerweile Klassiker, hat sich, seine Bücher haben sich sehr gut verkauft in Deutschland. Wir haben ein Hörbuch gemacht zusammen mit der Nina Hoss, wo ja wohl nicht wirklich ein Unbekannter ist, also der Promi-Faktor kommt da auch noch dazu. Trotzdem hat das nicht wirklich funktioniert. Ich glaube, weil die Bücher sprechen das Publikum an, wo wahrscheinlich eher ein altmodisches Verhältnis zu Büchern haben. Mhm. Also wo vielleicht noch so in einem gewissen Sinn die altmodischen Bildungsbürger sind und wo auch irgendwie
eher noch würde nie ein Hörbuch anlangen.
Ja, also ich glaube schon, dass es auch eine ideologische Frage ist für gewisse Leute. Dass einfach, die wollen einfach Bücher lesen. Mhm. Und das hat nicht funktioniert. Ich glaube, es hat damit zu tun, weil eben der Autor einfach für andere Leute ist. Mhm.
Kann man dann sagen, wisst ihr, was ist so der typische Hörbuchkund? Wie viel wisst ihr über die Leute, die das...
Da gibt es viele Theorien natürlich dazu, aber also was auffällig ist, es sind, glaube ich, mehr, also im Verhältnis zu Bücherlesen sind es bei Hörbüchern auch viele Männer, die das hören, was, glaube ich, auch mit der Situation zu tun hat, dass viele oft im Auto sitzen und da eben ein bisschen unterhalten wollen. Aber so jetzt diesen klassischen Hörbuch-Typ haben wir eigentlich nicht vor uns. Also habe ich kein klares Bild, muss ich sagen. Mhm.
Also meinst du, das ist genauso unterschiedlich wie bei sonst
absolut.
Leuten, die Bücher kaufen?
Ja.
Okay. Wenn ihr euch jetzt entschliesst, aus dem Buch gibt es ein Hörbuch, was sind denn da so die ersten Schritte, die ablaufen? Wie funktioniert das?
Also bei uns ist das ja relativ simpel. Also wir machen wirklich nur reine Hörbücher, wir machen kein Hörspiel. Ja. Wir machen es ohne irgendwelches Klimbim drumherum. Darum ist das relativ einfach und trotzdem immer noch kompliziert. Man sucht einen Leser zuerst einmal, das ist häufig ein Schauspieler. Ab und zu in gewissen Fällen auch der Autor selber, wenn er sich dafür eignet. Der Vorleser tut sich relativ selbstständig vorbereiten. Also es gibt auch nicht Regie in dem Sinn, wie es das beim Hörspiel gibt. Dann geht man zusammen ins Studio, nimmt das auf, das geht relativ schnell, das wird geschnitten im Studio. Wir im Verlag tun das Korrektur hören. Und dann geht es zurück. Die meisten Probleme können dann auch im Schneiderraum gelöst werden. Im schlimmsten Fall muss der Sprecher tatsächlich nochmal ins Studio kommen.
Was heisst das, wenn er zum Beispiel sich verlesen hat und hat es nicht gemerkt? Oder?
Genau.
Kapitel also vergessen.
Das passiert selten. Also es ist ja immer jemand vom Verlag dabei, es ist ja vom Studio dabei. Es passiert selten, dass man etwas vergisst. Aber es gibt doch irgendwie Fehler, die man nicht gehört hat. Also rein akustische Probleme. Und das kommt aber eigentlich selten vor.
Ja. Wird da immer das Buch 1:1 gelesen, also in der ganzen Länge? Oder gibt es da gekürzte Lesungen oder vielleicht sogar umgeschrieben?
Es gibt gekürzte Lesungen. Das ist aber eigentlich unsere Philosophie, dass wir eben ganze Bücher wollen, lesen lassen.
Also oft bei den Hörbüchern steht da hinten dran, bei Amazon oder wo immer, dass man dann schaut, statt gekürzt oder ungekürzt, ist sehr oft angegeben.
Genau, genau. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass ein Hörbuch preislich nicht so gut kann mit dem Buch mithalten kann. Darum muss man da zum Teil werden eben so kürzte Lesefassungen angeboten, damit das irgendwie doch noch auch in einer Konkurrenz
günstiger ist.
Genau.
Aber ich bin kein Experte da, aber mich dünkt, die gekürzten Fassungen sind häufig relativ schlecht oder vielleicht auch einfach schlecht gekürzt, dass dann die so ein bisschen langweilig überkommen. Seht ihr das? Ist das so?
Ja, also ich finde auch, Kürzen ist nicht so etwas Einfaches und man macht sich häufig zu einfach, weil man kann nicht einfach größere Teile rausstreichen, ohne dass der Text als Ganzes verliert.
Ja.
Von dem her kürzen, wenn man es ernsthaft machen will, ist auch ein Aufwand.
Wo sich dann schon gar wieder nicht
ja, lohnt am Schluss. Irgendwie. Dann, letztendlich vielleicht dann okay. Doch nicht
raus, ja. Du hast schon angesprochen, die meisten Hörbücher sind relativ teuer oder so. Was ist denn das Teure daran? Die kleinere Auflage. Ich nehme an, der Schauspieler verdient jetzt nicht so ein Heidengeld, wenn er da einmal redet. Oder, was macht es so teuer?
Es gibt verschiedene Kosten. Wir müssen natürlich, wir müssen die Rechte erwerben, dass wir überhaupt das Hörbuch sprechen dürfen. In der Regel haben wir ja gar nicht die Rechte an dem Buch, denn der Sprecher kostet schon auch was natürlich. Mhm. Das Tonstudio kostet was, die Produktion von so Hörbüchern ist jetzt von der CD ist nicht viel günstiger wie die von einem Buch unbedingt. Und dann haben wir noch ein Lektorat, und also auch innerhalb vom Verlag natürlich Kosten für die ganze Betreuung von so einem Hörbuch. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, was oft unterschätzt wird, was dann doch an so einem Hörbuch, wenn man es selber macht, dann dranhängt. Und wenn man unsere Hörbücher noch anguckt, die sind dann auch in der Ausstattung oft sehr aufwendig. Also
wir haben was ich sehe, haben da schöne Hülle und
ja, eben so Booklet über 15 Seiten, 16 Seiten oder sowas. Also das kostet natürlich irgendwie alles Geld, aber gehört bei uns schon irgendwie dazu, dass wir sagen, die Hörbücher oder die Records, die sollen auch was hermachen. Die sollen auch
könnt ihr dann so eine Zahl nennen, was etwas das Budget ist für so eine Produktion?
Nein, da kann ich nicht genauer sagen.
Wender dürfen das nicht sagen. Okay. Wie wichtig ist als Verlag, dass man heute Hörbücher macht? Also ist das quasi ist das ein Geschäftsfeld, wo man sich nicht entlang gehen darf? Oder könnte man auch sagen, man kann auch gut leben mit nur Büchern?
Ja, natürlich. Es gibt hunderte von Verlagen, die keine Hörbücher machen. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sozusagen ein Verlag ein gewisses Spektrum abdecken muss. Wir sind einfach mit Hörbüchern sozusagen groß geworden, wie ich vorher erfahren habe. Und es ist aber schon so, dass Bücher bei uns zunehmend auch eine größere Rolle spielen.
Also bei uns ist es eigentlich gerade umgekehrt wie bei vielen anderen Verlagen. Vor allem grosse haben ja so seit ein paar Jahren das Gefühl, dass sie einfach noch Hörbücher machen müssen. Und ein Beispiel ist zum Beispiel der Diogenes Verlag, der fast sein ganzes Buchprogramm auch noch als Hörbuch macht. Und ich denke, das wird sich auch jetzt so in den nächsten Jahren zeigen, ob sich das wirklich auszahlt, ob sich das lohnt, ob das notwendig ist und ob es wirklich so ein grosses Geschäft ist.
Das klingt eher skeptisch. Du glaubst nicht, dass es so ist?
Ja, es gibt auch schon Gegenbewegungen. Also ein Kinderbuchverlag hat eben erst gerade sein Hörbuchprogramm zurückgestuft, was doch noch erstaunlich ist, weil gerade das Hörbuch im Kinderbereich eigentlich schon länger erfolgreich ist.
Ja. Also ich meine, wir alle haben Kasperli gehört,
genau,
oder?
Ja. Genau, drei Fragezeichen und all das. Ich glaube, es gibt jetzt schon Anzeichen dafür, dass man skeptischer wird allgemein.
Auf was führst du das zurück, dass die...
Also das ist...
Also, weil ich, also ich habe das Gefühl, das Gesamtvolumen, sehr wahrscheinlich von Hörbüchern, die verkauft werden, stelle ich mir zumindest vor, ist immer noch wachsend, oder
nicht? Nicht mehr so, sicher nicht mehr so stark, nein.
Aha. Nicht mehr so stark, ja. Aber es ist schon noch am Wachsen, nur das Problem ist schon bei so einem Hörbuchboom, die Produktion nimmt natürlich wahnsinnig zu.
Und, also ist das Überangebot?
Es ist ein Überangebot da und dann gibt es natürlich irgendwie, die Preise sinken und die Qualität sinkt dann eben zum Teil auch. Mhm. Und da muss man einfach schauen, ob man denn da noch mitmachen möchte, dass man irgendwie sagt, wir, also für uns passt es nicht, dass wir jetzt gekürzte Hörbücher von einem Sprecher machen, der das eigentlich nicht kann. Ich sage jetzt nicht, dass die Hörbücher in der Regel so gemacht werden, aber es gibt eine Tendenz dahin, mhm. auf jeden Fall. Es gibt wahnsinnig viel schlechte Hörbücher. Ja? Und die werden dann für 5 Euro angeboten und in großen Boxen verkaufen, in großen Verlagen. Und das ist schon irgendwie ein Problem, dass wir sagen, nein, wenn wir unsere Kosten angucken, dann kostet einfach ein Hörbuch 32 Franken mit 2 CDs. Wir können es drunter nicht machen.
Ja, okay. Ja, wo kriegt man überall jetzt zum Beispiel eure Hörbücher? Also ich sehe, ihr habt CDs mitgebracht. Du hast aber auch von Downloadportal geredet. Wo gibt es euch überall?
Also Hörbücher haben mehr Vertriebswege eigentlich als Bücher. Mhm. Also uns gibt es natürlich auch im Buchhandel die Hörbücher. Also je nachdem, also wenn Buchhandlungen führen, eigentlich vermehrt auch Hörbücher. Also bei Rolf Füßle gibt es eigentlich überall die große Hörbuchabteilungen inzwischen.
Hm. Also im normalen CD-Laden findet man in der Regel keine Hörbücher.
Eben, also wir haben extra eigentlich einen Vertrieb.
Müsste vielleicht wieder mal einen gehen.
Ja. Nee, das ist auch eine Tendenz, dass eigentlich diese Läden, die bisher nur Musik-CDs geführt haben, jetzt auch eine Hörbuchabteilung einrichten. Das gibt es eigentlich schon auch. Ja. Und dann gibt es natürlich, man kann es auch bei uns auf der Website kaufen. Wir haben, bei uns kann man es auf der Website downloaden. Das haben wir jetzt gerade frisch eingerichtet. Und dann gibt es natürlich jetzt auch, was seit 1-2 Jahren gibt, die ganzen Download-Portale, wo ja auch jede Woche eins dazukommt. Aber es gibt, sag ich mal, 4-5 von Bedeutung, die wirklich ein Angebot haben, was attraktiv ist.
Und dort sind ihr überall auch dabei?
Das sind wir nicht überall dabei. Das war ein langer Kampf, auch mit Konditionen und so weiter, die uns da angeboten worden sind, wo man einfach auch überlegen muss, lohnt sich das vor allem da dabei zu sein. Wir sind jetzt bei ein paar, also wir sind bei Audible dabei und bei Soforthören. Mit Audible ist man auch gleichzeitig bei iTunes mit dabei. Wir haben auch, glaube ich, sogar bei iTunes, zumindest mal im Hörbuchbereich in der Schweiz, die 2 Bestseller mit Urs Werli. Ursula Nadeschkin Highlights und Paul Standard Deutschland sind im halben Jahr die Bestseller bei iTunes Schweiz. Ja, und das ist aber ein Markt, der Downloadbereich, der sich eigentlich eher so entwickelt. Also momentan macht es, glaube ich, 4% aus. Bei den Downloads machen die Hörbücher aus, der Rest ist Musik. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht mal auf 10, 15, höchstens 20% okay. landet.
Und so Downloads versus physische CD?
Das ist eine Entscheidung, die der Käufer treffen muss.
Nein, ich meine jetzt für euch, kannst du sagen, wie sich das aufteilt? Also macht ihr massiv mehr Umsatz mit CDs oder mit schon, oder?
Der Download-Bereich ist eigentlich bei uns noch zu vernachlässigen.
Okay. Wo sind dann Margen besser?
Das kommt darauf an, was man reinrechnet. Wenn man natürlich der Download einfach sagt, das machen wir noch zusätzlich, dann ist natürlich der Download, sind die Margen besser. Mhm. Aber wir müssen ja auch damit rechnen, dass wir vielleicht durch die Downloads weniger CDs verkaufen. Also die Downloads müssen ja auch den Sprecher und den Lektor und das Tonstudio auch mit bezahlen. Insofern macht es nicht so viel aus. Die Downloads werden in der Regel für 25% weniger angeboten. Aber so viel, so viel weniger Marge ist da nicht. Mhm. Ja.
Bei Downloads ist ja immer auch das Thema Kopierschutz sofort auf dem Tablet, wie da habt ihr sehr wahrscheinlich zum Beispiel iTunes oder so, habt ihr da überhaupt, könnt ihr selber bestimmen, ob ihr zum Beispiel den iTunes-Kopierschutz drin wollt oder nicht? Oder wird uns das einfach...
Also bei iTunes haben wir nicht die Wahl, das wird einfach gesagt,
das wird automatisch so gemacht.
Das ist automatisch mit dabei und das ist eigentlich bei allen Portalen so, dass die irgendwie sagen, wir bieten den Kopierschutz an.
Ja.
Und es gibt eben im Grunde die zwei Kopier, DRM und das Wasserzeichen, die zwei Kopierschutz gibt. Und ich sage, ja, also wir finden unsere Hörbücher auch immer wieder in diesen Tauschbörsen drin. Ah,
okay.
Das sind Sachen, die wir zum Teil gar nicht zum Download anbieten, sondern die es einfach auf CD
gibt. Einfach über CD kriegt.
Ja, und es ist kein Problem. Also wir können nicht verhindern, wenn jemand das in eine Tauschbörse reinstellt, weil dann können wir das nicht verhindern.
Aber ist das etwas, wo ich das Gefühl habe, das tut euch wirklich weh, oder sind das Einzelfälle?
Das ist noch schwierig. Also es ist schon, bei manchen Tauschbörsen kann man ja wirklich auch die Mengen sehen, die runtergeladen wurden. Und da erschreckt man schon, weil das sind zum Teil mehr, als wir verkauft haben.
Ah ja, okay.
Und jetzt fragt man sich, ja, hätten wir jetzt mehr verkauft, wenn die jetzt da nicht gestanden wäre? Das glaube ich nicht. Das sind irgendwie Leute, die das eben halt sich runterladen. Ich weiß gar nicht, ob sie sich anhören. Aber ich glaube schon, dass das natürlich den Verlagen schadet.
Mhm. Wer ist denn für euch, also es ist nicht ein akutes Thema, dass ihr jetzt findet, ihr müsstet, juristisch da etwas machen oder so? Da haben wir uns das schon überlegt.
Das haben wir uns noch nie konkret überlegt. Ich weiß aber, dass es bei anderen Verlagen schon die Überlegung gibt. Also gerade ein Verlag, der natürlich Harry Potter im Angebot hat und feststellt, das steht komplett dort, und da ist auch die Generation natürlich, die Harry Potter hören will, die versucht dann natürlich schon juristisch vorzugehen.
Ich denke halt immer so, weiß nicht, eine CD oder halt ein Buch verbreitet sich ja sicher auch immer ein Teil dadurch, dass es empfohlen und ausgeliehen wird oder so.
Ja.
Also ich denke, ein gewisses Grad an Weitergeben wird es immer geben und wird es auch immer geben, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass die Verlage, Hörbuchverlage da umdenken müssen und auch von der Musikindustrie lernen können.
Mhm.
Und wir bieten jetzt zum Beispiel bei uns auf der Website ein Hörbuchradio an. Das sind jetzt nicht nur Hörbuchproben von 30 Sekunden, sondern da sind auch mal 15 Minuten von einer CD drauf. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn mich ein Buchhändler fragt und sagt, ich hätte gerne irgendwie 5 Minuten, oder ein Portal fragt, ich würde gerne eine längere Hörprobe. Also da gibt es schon eine Entwicklung, und ich finde, Großzügigkeit lohnt sich da in der Regel auch.
Ja. Das hat man ja in letzter Zeit auch können von einer quasi dritten Form von Büchern viel hören, vor allem aus den USA, die sogenannten E-Books, wo man den Text elektronisch hat. Amazon hat zum Beispiel das Gerät, der Kindle, von dem habt ihr sicher auch gehört. Haben die schon mal das angeschaut? Hat jemand schon mal eins in der Hand gehabt?
Ist das überhaupt schon hier erhältlich?
Nein, bei uns gibt es das nicht, aber ich denke, vielleicht ihr als Branche Interessierte habt euch eins besorgt. Nein, in dem Fall nicht. Aber seht ihr das? Gibt es das Buch in dieser Form? Wird das kommen? Also probieren tut man es ja schon lange, die E-Books irgendwie unter die Leute zu bringen. Es hat bis jetzt nicht funktioniert. Was glaubt ihr?
Es funktioniert auch weiterhin nicht.
Aha.
Nein, also es gibt vielleicht schon für bestimmte Bücher, mag sein, dass das Sinn macht für Fachbücher und so weiter. Aber ein belletristisches Buch in so einem Plastikkasten, das... Nein.
Matthias?
Ich würde Ihre Meinung teilen, ja, voll und ganz. Da ist einfach das Buch, was es seit Hunderten von Jahren schon gibt, einfach zu perfekt, zu gut, zu praktisch.
Ja. Ich staune einfach immer wieder, dass ich von Leuten höre, die so ein Kindle jetzt haben, dass die wirklich ihre sämtlichen Buchbedürfnisse befriedigt.
Ja, fragt man noch in 3 Jahren mal nach, ob man
immer noch so toll ist. Ich würde jetzt nicht ganz so pessimistisch sein. Also ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass ich mal so etwas würde lesen. Ich bin eh jemand, der sehr viel lieber Bücher hört als liest. Und vielleicht würde ich es dann elektronisch auch wieder mal lesen. Wer weiß. Ja, ihr habt mir schon ein paar Mal jetzt davon geredet, ihr habt da CDs mitgebracht. Wir haben gesagt, wir machen noch für unsere Hörer je einen Hörbuchtipp. Wer will anfangen?
Also dann tue ich schnell etwas empfehlen, das nicht von uns ist. Und zwar ist das vom Verlag Sprechtheater, ein ganz kleiner Verlag, der aber wunderbare Hörbücher macht mit sehr guten Schauspielern. Das sind alles Theaterschauspieler, und da sieht man wirklich, dass es sich lohnt, Leute das lesen zu lassen, die das wirklich können. Also man hört wirklich einen Unterschied auch, sogar zwischen Theaterschauspieler und Filmschauspieler. Die haben das Medien einfach von Grund auf gelernt. Und das sind wirklich ganz schöne Sachen, die bei Sprechtheater erscheinen. In dem Fall Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen von Nikolai Gogol, ICD. Das ist eine kurze Lesung, aber es ist eine sehr gute.
Okay, merci.
Ja, ich möchte ein Buch von Kein Rab und Hörbuch von Kein Rab empfehlen.
Das ist legitim.
Ja,
eins von zwei ist legitim.
Wunderbar. Es ist Henry Glass, Weltquell des gelebten Wahnsinns, gelesen von Harry Rowold. Henry Glass war Spiegelredakteur, Wissenschaftsredakteur dort, und er hat sich vor allem darum gekümmert, um abstruse wissenschaftliche Ergebnisse von Forschungen. Also, und er hat da seine Artikel darüber verfasst. Und Henry Glass war im Grunde beim Spiegel schon Begriff, bevor beim Spiegel die einzelnen Artikel noch mit Namen unterzeichnet wurden, was ja lange nicht gemacht wurde. Aber einen Henry Glass-Artikel hat man immer sofort erkannt. Mhm. Und der hat sich eben gekümmert um Alkoholismus bei Tieren, um Forschungen über den Chaos-Typ und den Klarsichthüllen-Typ. Wer findet schneller etwas? Und da sind köstliche Ergebnisse einfach drin, und er konnte ja auch wunderbar schreiben.
Wir haben es ein bisschen mit dem Wahnsinn, ihr beide. Ja.
Das stimmt.
Das ist ein Zufall.
Das ist wahr, ja.
Konisch vermüllt, 1992. In der Luft ein zoischer Gestank, Abteilung Raubtierhaus. Auf dem Boden Handspannen hoch, ein Morast aus Büchern, Manuskriptblättern, Kleidungsstücken und angeranzten Nahrungsresten. Dazwischen halbvolle Flaschen, die wie Wegzeichen eines Pygmäenvolkes aus dem Unrat herausragten. Wie eine Versuchsstation für den Weltuntergang mutete das Zimmer an, in dem Dagophil, Jimmy, Wirba, seinem Beruf als Sportberichterstatter und Romanlektor des Prager Tagblattes, nachging. Legendär wurden Wirba und sein Saustall an einem Novembernachmittag des Jahres 1918. Damals stürmten tschechische Nationalisten in Ausübung ihres Volkszornes auch das Gebäude des deutschsprachigen Tagblattes, wobei sie als erstes in Wirbas Katakombe gerieten. »Hier waren schon welche von uns«, rief einer, und der ganze Zug trampelte treppab aus dem Hause hinaus.
Klingt spannend, Matthias. Du hast gesagt, du bist nicht unbedingt so ein Hörbuch-Freak, aber
nein,
du hast dir, glaube ich, trotzdem etwas gesucht.
Ja, oder? Ich bin irgendwie noch zu sehr im Buch verhaftet, aber und wenn ich so etwas kaufe, dann doch eigentlich gerne Hörspiel, also im Unterschied zum Hörbuch, was halt gerne inszeniert ist mit verschiedenen Leuten und mit Geräusch und mit Musik und allem drum und dran. Da habe ich einen Vorschlag, nämlich vom Umberto Eco, Der Name der Rose. Das ist ein Hörspiel vom Bayerischen Rundfunk. Das gibt es auf 6 CDs von insgesamt 331 Minuten. Rausgekommen ist es beim Hörbuchverlag und man kommt so um die 43 Franken über.
Auf CD?
Auf CD, ja.
Wunderbar. Ja, mein Tipp ist ein Science-Fiction-Buch, wo ich bin das im Moment gerade am Hören und finde es wirklich gut. Ich habe das sogar schon mal im Buch von gelesen und höre es jetzt trotzdem nochmal. Und zwar ist es von Dan Simmons, Hyperion, und die Fortsetzung davon Endymion. Fans werden das kennen, andererseits nicht, aber es ist wirklich Hochqualitäts-Science-Fiction, wenn man das so sagen darf, auch sprachlich sehr gut und vor allem sehr gut übersetzt. Also sowohl das Original in Englisch ist extrem gut geschrieben, wie die deutsche Übersetzung ist auch sehr gut gemacht, und in dem Zusammenhang kann man vielleicht mal sagen, das ist exklusiv bei audible.de erscheint das. Das ist das eine Download-Portal, wo wir jetzt auch schon vorgeredet haben. Die produzieren auch selber Sachen exklusiv. Und wenn ich vielleicht auch noch einen kleinen Werbespot machen darf, ich hoffe, das stresst euch nicht zu fest. Ich finde, es ist ein sehr guter Kanal für Hörbücher, vor allem wenn man es dann im Abo sehr günstig bekommt. Ich weiß nicht, ob das Ding ist. Wie sind die Konditionen bei Audible? Sind die zumutbar? Oder?
Die sind so, dass die steht im Vertrag drin, dass man über die Konditionen
nicht der Frieden, okay.
Nein, aber es ist durchaus ein attraktiver. Ein attraktives Downloadportal. Es gibt noch andere, die nicht so bekannt sind, die auch nicht so die Also mein, bei Audible ist jetzt Amazon mit eingestiegen.
Gehört jetzt der Amazon, oder?
Ja, also diesen Mitgesellschaft, das ist die Holzbrink-Gruppe dabei, was ein großer Medienkonzern dabei, in Deutschland ist. Also es gibt auch kleine, sympathische Download-Portale wie soforthören.de ist eins, das ist eine Ein-Mann-Familie im Schwarzwald, eine Ein-Mann-Firma im Schwarzwald, der ganz Erstaunliches macht und von der Bandbreite her fast mehr hat als Audible.
Ja. Und es gibt natürlich euren eigenen Download-Shop, darf man auch mal sagen an dieser Stelle. Dann haben wir jetzt, glaube ich, alle etwas auszuprobieren. Jens und Joachim, vielen Dank, dass ihr gekommen sind.
Danke.
Interessant war es soweit. Und ich hoffe, ihr hört auch wieder mal unseren Podcast. Dann wäre es das gewesen mit dem 63. Digitag. Nächste Woche geht es endlich für viele um Cablecom. Das ist ja offenbar etwas, was viele Leute interessiert. Bei uns ist ein Vertreter von Cablecom da. Der wird uns hoffentlich alle Fragen beantworten, die wir haben, zu dieser sage und worbenen Firma und ihrem Produkt. Ja, dann kann ich noch sagen, Ideen und Feedback zu dieser Sendung bitte auf leben@tagesanzeiger.ch wie immer. Und dann wünschen wir euch schöne Stunden beim Hören von all diesen schönen Sachen, die wir jetzt empfohlen haben, und eine gute Zeit. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.